SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Guten Abend. Die Buchmessen finden dieses Jahr aus bekannten Gründen digital statt oder fallen gleich ganz aus. An Lesestoff mangelt es trotzdem nicht und mehr Zeit zum Lesen dürften ja jetzt viele von uns haben. Vielleicht nimmt man sich da auch mal Literatur vor, die auf dem deutschen Buchmarkt eher ein Nischendasein fristet, aus dem arabischsprachigen oder weitergefasst dem orientalischen Raum beispielsweise. Die hat eine jahrhundertealte Tradition, aber bei uns kennt man im Zweifelsfall wenig davon. Vielleicht durch Goethe noch Hafiz, der Perser war, oder vielleicht noch die Dichter, die von Friedrich Rückert übersetzt worden sind, Abu Temam, Amril Kais oder vielleicht auch Rückerts Koranübersetzung. Wer einen Überblick gewinnen will über die Literaturen des Orients, dem sei 1001 Buch ans Herz gelegt. Eine Gesamtschau arabischer, persischer und osmanischer bzw. türkischer Literatur vom 7. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Geschrieben hat sie der Kölner Islamwissenschaftler und Autor Stefan Weidner, der als einer der profiliertesten Übersetzer arabischer Lyrik in Deutschland gilt. Das Buch ist vor gut einem Jahr erschienen und vor einiger Zeit habe ich mich mit Stefan Weidner zum Gespräch getroffen. Arabische Gedichte sind keine Literaturform für ein Massenpublikum und die arabische Welt hat im Westen seit einigen Jahren, man kann schon sagen, doch so etwas wie ein Imageproblem. Daher wollte ich erst einmal von ihm wissen, macht er sich gerne schwer?
Ja, ein bisschen schon. Ich suche die Herausforderungen, das ist richtig. Es ist ja auch so, dass die Gedichte durchaus Zeug für ein Massenpublikum haben. In der arabischen Welt haben sie lange Zeit ein Massenpublikum gehabt und teilweise immer noch. Bei uns nicht, das stimmt. Aber das liegt weniger daran, dass es arabische Gedichte sind, als daran, dass es Gedichte sind. Denn die sind bei uns ja, also man kennt zwar noch welche oder lernt welche, aber dann doch nicht so populär.
Sie hören SWR 2 Tandem heute mit einem Gespräch, das wir vor einiger Zeit mit dem Kölner Islamwissenschaftler und Übersetzer Stefan Weidner geführt haben. Er ist spezialisiert auf arabische Lyrik, hat zahlreiche Preise erhalten und sehr gute Kritiken, beispielsweise für seine Übersetzung der Gedichte von Ibn Arabi. Dieser Mystiker und Philosoph lebte im 13. Jahrhundert und er gilt bis heute als ein Fürsprecher religiöser Toleranz. Um erst einmal einen Eindruck vom Klang der Sprache zu vermitteln, hat uns Stefan Weidner einige Verse von Ibn Arabi im Original vorgetragen.
Ahbabu qalbi aynahum, bilahi kulu aynahum, kama ra'ayta taifahum, fahel turini aynahum, fakam wakam atlubuhum, wakam sa'altu baynahum, hatta amintu bainahum wa ma amintu bainahum.
Das klingt wunderschön, aber eben auch unglaublich fremd. Was bedeuten diese Zeilen, die Sie gerade vorgelesen haben?
Also ich habe sie wie folgt übersetzt. Ich lese Ihnen einfach die Übersetzung vor. Die Übersetzung ist natürlich nicht identisch mit der Bedeutung. Die Bedeutung ist mehr als jede Übersetzung. Dennoch, ich habe es versucht und es lautet dann auf Deutsch so. Wo sind sie, unsere Lieben? Sagt bei Gott, wo sind sie hin? Willst du mir ihre Wesen zeigen, so wie ich ihre Schemen sah? So oft verlange ich sie, dass ich bei ihnen bleiben darf, bis ich vor Trennung sicher bin und doch zugleich nie sicher bin. Vielleicht gelingt es meinem Glück, ihr Wegsein aus dem Dasein auszuweisen, auf dass das Auge sich an ihnen freuen darf und ich nicht frag, wo sind sie denn?
Zeilen des Mystikers Ibn Arabi vorgetragen und vor allem übersetzt von unserem heutigen Gast Stefan Weidner. Wir werden noch ausgiebig sprechen, wer dieser Ibn Arabi war. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie kamen Sie überhaupt zur Islamwissenschaft?
Ich habe mich ein bisschen gelangweilt in der Schule und hatte Fluchtfantasien und habe mich deswegen für fremde Sprachen interessiert und habe gemacht, was so gerade im Angebot war an der Kölner Volkshochschule. Und da gab es einen Arabischkurs. Das Mädchen, das ich damals verliebt war, hat den auch genommen. Dann habe ich den halt genommen. Sie ist irgendwann ausgestiegen. Ich bin dabei geblieben und bin dann früh nach Nordafrika, was mich sehr begeistert hat, fasziniert hat. Dort habe ich allerdings mehr Französisch gesprochen als Arabisch. Dafür war das Arabische nicht gut genug. Aber als ich dann anfing zu studieren, wollte ich immer Literatur und Philosophie Philosophie machen, sagte mir aber, mach auch was, was nicht jeder macht. Denn Literatur und Philosophie macht wirklich jeder. Und habe mich dann darauf besonnen, dass ich doch ein bisschen Arabisch konnte und bin dann damit mit Arabisch eingestiegen. Das hat dann im Laufe der Zeit so ein bisschen den Schwerpunkt angenommen. Erstmal, weil es viel mehr Arbeit war als das andere. Und zweitens, weil man natürlich, man war teilweise ganz allein mit den besten Professoren im Seminar. Und es gab auch viel mehr zu entdecken. Und wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hatte, wusste man bald auch tatsächlich mehr als der Professor auf einem sehr speziellen Spezialgebiet, für das man sich interessierte. Zum Beispiel die zeitgenössische arabische Lyrik. Und so bin ich dann dabei geblieben. Hatte dann auch in Köln junge irakische Flüchtlinge kennengelernt, die selber schrieben, Gedichte schrieben, versuchten das zu übersetzen. Mit denen habe ich zusammengearbeitet und so bin ich ganz direkt dann auch in die lebendige arabische Literaturszene eingetaucht.
War das dann auch so die erste praktische Erfahrung mit der Sprache, also die Begegnung mit diesen jungen Irakern, oder waren davor noch, also Sie erwähnten gerade den Maghreb, also waren davor die Reisen in den Maghreb, wo Sie sozusagen sich da sprachlich erstmal rantasten und weiterbilden mussten.
Genau. In Nordafrika, wie gesagt, sprechen konnte ich eigentlich nur Französisch, aber ich hatte damals die Buchstaben schon gelernt und konnte das Arabische entziffern und das hat mir sehr geholfen bei der Begegnung mit den Menschen. Sobald die Leute gemerkt haben, dass ich diese Schrift verstehe und mich für die Sprache interessiere, waren die Herzen offen und auch die Türen und die Gastmähler. Also ich wurde fürstlich eingeladen überall. Das war sehr gut, aber sozusagen die Begegnung mit der lebendigen Literatursprache, die verdanke ich tatsächlich den arabischen Freunden in Köln und dann natürlich auch einem Studienaufenthalt in Damaskus im Jahr 91, 92, wo man dann Arabisch wirklich auch sprechen lernte.
Also von wann bis wann haben Sie dann studiert? Wann haben Sie angefangen? Mitte der 80er vermute ich.
Ach, das dürfen Sie mich nicht fragen, wie lange ich studiert habe. Das war natürlich viel zu lange. Für heutige Verhältnisse kann man das nicht mehr machen. Das waren bestimmt, also summa summarum, 10 Jahre. Aber wie gesagt, es gab Auslandsaufenthalte, es gab Aussetzer, es gab Studienwechsel. Und was das Arabische betrifft, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, man hört nicht auf, das zu studieren. Denn Sie lernen ja eine Sprache, die eine Kulturgeschichte hat und eine sprachhistorische Tiefe von 1500 Jahren. Also müssen Sie sich vorstellen, dass tatsächlich die arabische Grammatik, so wie sie heute offiziell geschrieben wird, immer noch dieselbe ist wie für den Koran und für die Zeitungen von morgen. Und dasselbe gilt für die meisten Wörter. Das heißt, sie haben eine Kulturgeschichte, die sie in keiner europäischen Sprache haben, außer vielleicht Latein, was die sprachhistorische Tiefe angeht. Gleichzeitig aber haben sich natürlich die lokalen Sprachen in verschiedenen Dialekten entwickelt, haben die Wörter Bedeutungswandel durchgemacht, hat jedes Spezialgebiet seine eigene Sprache, sein eigenes Vokabular, sodass gleich, was sie machen, sie müssen immer wieder neu lernen. Als ich den eben Arabi gemacht habe, nachdem ich vorher vor allen Dingen zeitgenössische Poesie übersetzt habe, habe ich gemerkt, oh, da muss ich aber jetzt verdammt viel nachschauen. Selbst die Wörter, wo ich glaubte, ich kenne sie eigentlich, weil sie natürlich in dem damaligen mittelalterlichen Kontext, im Kontext der Mystik, vielleicht etwas ganz anderes bedeuteten.
Wenn Sie Arabisch sprechen, kommt es dann mal vor, dass Sie irgendwie einem bestimmten Dialekt zugeordnet werden, oder heißt es dann, ah, das muss ein Europäer sein?
Nein, also ich...
Das geht mir bis heute so mit Französisch oder so, da wenn ich Glück habe, hält man mich mal für einen Belgier und ich frage dann nicht, ist es jetzt Flamme oder Wallone?
Ja, man hält mich für zweisprachig in der Regel, beziehungsweise dichtet mir einen arabischen Elternteil an oder sowas. Und es kommt immer darauf an, wo ich bin. Wenn ich in Ägypten bin, werde ich gefragt, ob ich aus Syrien oder aus dem Libanon komme. Wenn ich in Syrien bin, dann werde ich gefragt, kommst du aus Palästina oder aus Ägypten? Also man merkt, ich spreche nicht 100% das, was jeweils vor Ort da gerade gesprochen wird, aber ich spreche jetzt auch nicht wie ein kompletter Ausländer, der nie mit Arabisch aufgewachsen ist. Und de facto spreche ich eine Mischung aus Hochsprache und einem syrisch-libanesischen Privatdialekt, sagen wir mal.
Sie sagt gerade schon, die Zeichen, die konnten Sie schon, also Sie hatten die Schrift gelernt. Ich stelle mir halt ganz banal erstmal die arabische Schrift als größte Einstiegshürde vor.
Nein, das ist sie nicht. Das ist ziemlich einfach. Es gibt Buchstaben, wie bei uns, 28 an der Zahl. Die hat man sehr schnell gelernt. Die größte Hürde, finde ich, ist der fremde Klang der Wörter, teilweise die Aussprache, das erfordert Training. Und bis heute gilt das für mich, ist es einfach die Breite der Sprache. Wie gesagt, sie haben ganz viele verschiedene Dialekte, das wird überall anders gesprochen, in jedem Land und innerhalb der Länder auch noch. Und dann haben sie, wie gesagt, je nachdem, wofür sie sich interessieren, sind sie mit einem ganz anderen Sprachstand konfrontiert. Und diese Breite der Sprache ist die eigentliche Schwierigkeit, sobald sie sozusagen die Anfangshürden genommen haben. Aber das Alphabet kriegen sie relativ schnell gelernt.
Und Sie haben sich dann selber immer höhere Hürden gesetzt. Man kann ja sagen, Lyrik gilt in jeder Sprache wahrscheinlich als Königsdisziplin, also sie zu schreiben sowieso schon mal, auch in der arabischen Welt, dann aber auch sie zu übertragen. Also was hat Sie dazu motiviert, dass Sie so an der Sprache dran geblieben sind, bis Sie es mit arabischer Lyrik aufnehmen konnten?
Also, wie gesagt, der Anfang bestand eigentlich in einem Seminar zur modernen arabischen Lyrik, das ich gemacht habe und wo ich entdeckt habe, dass ich, wenn ich diese Gedichte wirklich verstehen will, also aus einer gewissen Tiefe heraus für mich selbst persönlich verstehen will, muss ich sie übersetzen, muss ich sie in ein Deutsch bringen, was mich auch anspricht. Gleichzeitig hat mich eben gerade das daran gereizt, was eigentlich unübersetzbar ist, beziehungsweise das, was an der Lyrik schwierig ist. Denn ein Roman können Sie auch in einer Fremdsprache problemlos einfach so lesen. Ein Gedicht, das ist schon ein bisschen schwieriger, gerade ein arabisches Gedicht, das muss man, wie gesagt, ich musste es erst einmal übersetzen, um es überhaupt für mich zu verstehen, und es war also praktisch gerade diese Schwierigkeit und gerade diese Herausforderung, die mich ausgerechnet dann zur Lyrik getrieben hat.
Unser heutiger Gast, Stefan Weidner, hat sich auf arabische Lyrik spezialisiert und er hat dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Herr Weidner, das Motiv vieler Islamwissenschaftler Ihrer Generation, ich verrate es mal, so Mitte der 60er Jahre geboren, ist wohl gewesen, also bei Ihnen war es jetzt eine Flucht von der Langeweile in der Schule, ein Reiz des Exotischen, also man könnte auch sagen, ja, Reiz der fremden Sprache, Abenteuerlust, vielleicht auch diese Gastfreundschaft, diese legendäre. Wie ist das heute? Was hat sich da verändert, wenn Sie mit jüngeren Islamwissenschaftlern sprechen?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst würde ich gerne ergänzen, dass es schon auch im Hintergrund politische Gründe gab. Ich habe mich, also meine Lieblingssendungen im Fernsehen waren damals, ich glaube, das gibt es teilweise heute noch, Auslandsjournale, Weltspiegel. Gibt's. Und ich habe mich für internationale Politik mehr interessiert als für diese deutsche Innenpolitik, die unter Kohl ja doch sehr langweilig und bieder war. Schon damals war der Nahe Osten, natürlich die arabische Welt in allen Medien präsent. Es gab den Bürgerkrieg im Libanon, es gab den iranisch-irakischen Krieg, es gab dann den Einmarsch der Amerikaner in Kuwait, beziehungsweise erst die Iraker haben Kuwait eingenommen und dann haben die Amerikaner sie wieder rausgeschmissen. Also mit anderen Worten, es war schon damals sehr viel los politisch und das hat mich schon auch sehr interessiert, wobei ich im Endeffekt immer mehr an Literatur und Philosophie interessiert war. Heute würde ich sagen, gibt es natürlich sozusagen eine ganz andere Durchmischung der Islamwissenschaften. Ich bin ja selbst nicht an der Uni tätig, deswegen kann ich das nur aus zweiter Hand berichten, aber es gibt natürlich sehr viele Kinder der zweiten Generation von Einwanderern, die islamische oder arabische Wurzeln haben und jetzt das studieren, um sozusagen einen näheren Kontaktanschluss, mehr Wissen zu bekommen über die Kultur ihrer Herkunft. Und es gibt natürlich ganz andere politische Konstellationen, wo der Islam einerseits in Deutschland viel wichtiger ist. Der spielte in den 80er und 90er Jahren praktisch keine Rolle innerhalb von Deutschland. Das hat sich geändert. Dann ist es natürlich außenpolitisch nach wie vor ein großer Konfliktherd. Also jeder, der sich für internationale Politik interessiert, wird eigentlich nicht dran vorbeikommen. Ein bisschen bedauerlich ist schon, dass sozusagen das Interesse dann für die Literatur, die Kultur, sozusagen die Hintergründe dann doch ein bisschen in die hinteren Ränge verwiesen werden, glaube ich, beim Interesse heute.
Ich meine, ist es tatsächlich sehr viel Fokus eben auf den negativen Seiten, also Terrorbedrohung, ob vorhanden oder nicht. Ich meine, es gibt Gründe, warum auch das Bundeskriminalamt oder Landeskriminalämter oder Geheimdienste inzwischen eben gezielt Islamwissenschaftler rekrutieren. Das hat sich schon ganz schön was verändert. Aber wie sehr hat denn die Attraktivität der arabischen Welt durch diese ganze Terrorparanoia, wie ich es jetzt einfach mal nennen möchte, gelitten?
Ja, also es ist sehr, sehr widersprüchlich. Einerseits natürlich hat der Ruf gelitten, ganz klar. Der Ruf des Islams oder der arabischen Welt ist negativ, aber war natürlich auch in den 80er Jahren und 90er Jahren nicht wirklich positiv. In den 80er Jahren gab es auch schon die ganzen Konflikte vor Ort. Es gab den palästinensischen Terrorismus in der Regel. Sozusagen ein Vorfahre des islamischen Terrorismus. Und der hatte ganz andere Ursachen, sehr politisiert und so weiter. Aber trotzdem, das gab es und hat natürlich den Ruf der arabischen Welt oder der Araber damals schon stark beschädigt. Insofern ist da der Unterschied nicht sehr groß. Im Gegenteil könnte man sogar sagen, dass mit diesem Interesse an der arabischen Welt als Problemfall, nicht als Kollateralschaden, sondern als Kollateralnutzen, tatsächlich auch das Interesse an der Kultur gestiegen ist. Als ich angefangen habe in den 90er Jahren, das war auch einer der Gründe, warum ich dann arabische Gedichte tatsächlich nicht nur übersetzt sondern auch versucht habe, das zu publizieren, was dann ja auch gelungen ist, das lag daran, dass es praktisch keine übersetzte arabische Literatur gab. Es gab in einigen Kleinverlagen, gab es vielleicht ein bisschen Naguib Mahfouz, der spätere Nobelpreisträger, Gedichte ganz, ganz wenig in ostdeutschen Verlagen vielleicht, weil das war dann sozusagen der Sozialismus, der dann die Solidarität mit der arabischen Welt gefördert hat. Aber es gab in Westdeutschland praktisch nichts. Und das hat sich heute geändert. Wir haben über 500 Werke aus der zeitgenössischen arabischen orientalischen Literatur übersetzt, was mich dann am Ende in Stande gesetzt hat, ein Buch zu schreiben wie 1001 Buch über die Literaturen des Orients, wo nur Bücher vorkommen, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Mit anderen Worten, dieser Negative, das hat dann auch positive Nebeneffekte, unter anderem auch sozusagen der literarischen Spionage, kann man sagen. Das ist ein Wort, das ich von arabischen Autoren oft als Vorwurf höre. Na, ihr lest ja nur unsere Literatur. Genau, das heißt, ihr lest ja nur unsere Literatur, weil ihr wissen wollt, wie wir drauf sind. Ihr lest sie nicht, weil es gute Bücher sind, sondern ihr wollt einfach wissen, wie wir ticken. Und dann sage ich immer, naja, vielleicht ist das die Ausgangsmotivation. Das stimmt. Klar, die Leute kaufen die Bücher, wollen wissen, wie funktioniert denn das im Libanon oder in Ägypten mit dem Sex und mit der Gewalt und mit dem Islam. Ja, aber dann entdecken sie vielleicht, dass die Bücher auch toll sind, dass sie lesenswert sind, dass sie spannend sind. Mit anderen Worten, diese fragwürdige Motivation am Anfang mündet am Ende vielleicht doch in ein reales Interesse an der Literatur und an der Kultur.
Mit welchem Orientbild haben Sie denn eigentlich dann zum Beruf des Übersetzers gefunden?
Ja, mit einem gebrochenen Orientbild, sagen wir mal so. Ich hatte auch als Kind 1001 Nacht gelesen, hatte eine Marionette, die als Orientpuppe verkleidet war und Salam Aleikum sagte. Aber
nein.
Ich bin eigentlich nicht mehr mit diesen Wunsch- oder Fantasievorstellungen aufgewachsen, sondern eher mit der politischen Situation und gerade durch die Begegnung mit den irakischen Dichtern, die natürlich alle geflohen waren vor Saddam Hussein, vor dem iranisch-irakischen Krieg, durch das Studium in Damaskus unter Hafez al-Assad, also dem Vater des heutigen Bashar al-Assad, der das Land in den Bürgerkrieg getrieben hat. Aber das war natürlich auch, und schon unter dem Vater war es eine sehr, sehr finstere sozialistische Diktatur. Da wurde jede Orient-Fantasie sofort zerstört und ich habe mich dann eigentlich mehr dafür interessiert, wie schaffe ich es, deren Erfahrungen sozusagen in unsere Sprache zu übersetzen oder was ist der gemeinsame Nenner eigentlich, der uns verbindet? Und der ist natürlich sehr groß, denn viele dieser Dichter und Intellektuellen, überhaupt die arabischen und muslimischen Autoren heute, sind ja eigentlich immer bikulturell aufgewachsen, sozialisiert. Sie kennen die westliche Literatur und Philosophie genauso gut wie die orientalische, weil sie einfach durch die Kolonialmächte, durch die moderne Schulbildung und so weiter immer mit der westlichen Kultur konfrontiert gewesen sind. Und das macht sie natürlich in gewisser Hinsicht auch schon reicher oder sozusagen sie haben mehr an Erfahrungen, Wissen zu bieten als der europäische Autor, der natürlich die orientalische Kultur nicht so gut kennt.
Sie hören SWR 2 Tandem mit dem Islamwissenschaftler und Übersetzer Stefan Weidner, Jahrgang 1967. Er kann auf eine lange Veröffentlichungsliste zurückblicken. Ende 2019 kam noch 1001 Buch hinzu. Das ist eine Beschreibung orientalischer Literaturgeschichte vom Koran bis hin zu zeitgenössischen Autoren aus dem zerstörten Syrien der Gegenwart. Als Übersetzer gilt Weidners große Leidenschaft aber der arabischen Lyrik. Warum?
Ja, weil das die größte Herausforderung bietet. Gerade das, was man eigentlich nicht übersetzen kann, zu übersetzen, ist ja in gewisser Hinsicht eine Form der Häresie, ja, und der Übertretung von Grenzen. Und das hat mich eigentlich immer gereizt, Grenzen zu übertreten. Ich habe auch mal, vielleicht mache ich das auch noch, wenn ich Zeit habe, das Projekt lanciert, den Koran neu zu übersetzen. Dafür brauche ich aber mehr Zeit und eine solide Finanzierung. Deswegen habe ich das erstmal zurückgestellt. Aber das liegt im Grunde auf derselben Linie, das zu übersetzen, wo alle sagen, ja, das kann man aber nicht übersetzen. Was natürlich einerseits stimmt und andererseits so trivial ist, dass es auch wieder nicht stimmt. Denn jede Übersetzung, auch eine von Dingen, die man vermeintlich leicht übersetzen kann, ist natürlich immer eine Neuschöpfung, ist immer ein literarisch neuer Beitrag, ist nicht einfach eine Kopie oder eine Identität.
Und in Ihrem Fall ist es ja so, Sie übersetzen nicht nur eine fremde Sprache, Sie übersetzen im Grunde eine fremde Kultur, also oder die Kultur übersetzen Sie auf eine Art mit. Welche Schwierigkeiten oder sprechen wir mal lieber von Herausforderungen ergeben sich denn da bei der Übersetzung?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, denn natürlich erscheint uns das Arabische oder das Islamische erstmal als fremde Kultur, aber das ist ein großes Stück weit falsch, denn gerade die moderne arabische Kultur und damit auch die moderne arabische Literatur und Lyrik, die ich ja vor allen Dingen übersetzt habe, ist selber wieder sehr stark beeinflusst von der abendländischen Kultur und Literatur, vor allen Dingen auch der abendländischen Lyrik. Das heißt, die moderne arabische Lyrik würde es nicht geben, so wie es sie heute gibt, ohne den Kontakt, ohne die Beeinflussung durch die europäische und amerikanische Lyrik des 19. und 20. Jahrhunderts. Mit anderen Worten, ich muss etwas übersetzen, was einerseits fremd ist, ja, und aus einem ganz anderen Kontext kommt, aber doch wiederum sehr stark schon beeinflusst ist von dem, was ich kenne und was gar nicht mehr fremd ist. Das heißt, ich muss das Fremde und das eigene ist gleichzeitig da. Das ist in gewisser Hinsicht sogar schwieriger zu vermitteln als sozusagen das vermeintlich ganz Fremde etwa der alten arabischen Poesie.
Ich lese immer mal wieder so in Zeitungsartikeln über arabische Lyrik, wobei es die ja so auch jetzt nicht gibt. Es gibt verschiedene Epochen, verschiedene Länder. Die sei so blumig. Ist da was dran?
Ja, das halte ich für eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Damals hat Herder, für den war der Orient, die orientalische Literatur war eigentlich fast identisch mit der Bibel. Ja, also er konnte Hebräisch, aber konnte eigentlich kein Arabisch. Und diese ganze klassische orientalische Lyrik war auch kaum bekannt, geschweige denn übersetzt. Und für ihn war das der Inbegriff der orientalischen Poesie und das war das Hohelied der Liebe. Ja, das Hohelied Salomos und das Lied der Lieder. Und da ist tatsächlich ein bisschen auch von Blumen und so weiter die Rede. Und dann prägte er das Bild von der Blumigkeit, also in dem Sinn auch der Natürlichkeit, ein bisschen auch der Kindlichkeit, der Fantasie, des Metaphernreichtums der orientalischen Poesie. Und das stimmt, also für die moderne Poesie stimmt es fast gar nicht. Die ist im Grunde genauso geprägt, genauso blumig oder nicht blumig wie die europäische Poesie. Für die alte Poesie, auch da stimmt es im Grunde nicht. Mit anderen Worten, das ist wirklich ein in allen Köpfen existierendes Klischeebild, mit dem man versucht, die Fremdheit oder das zu beschreiben, was man nicht ganz verstehen kann, das aber eine sehr ungenaue Beschreibung ist.
Eine sehr blümmerante sozusagen. Mhm. Sie sagten gerade schon, auch es trifft auch nicht zu auf alte arabische Lyrik. Das bringt uns jetzt mal zu einem ihrer bisher meist gelobten Werke, nämlich die Übersetzung der Gedichtsammlung Der Übersetzer der Sehnsüchte von Ibn Arabi. Was hat Sie so gereizt an diesem Schriftsteller des 12., 13. Jahrhunderts?
Genau, Ibn Arabi ist einer der größten, bekanntesten arabischen Mystiker. Sein Gesamtwerk besteht aus 30 oder 40 Bänden. Darunter ragt heraus ein sehr schmaler Lyrikband, den er auf der Pilgerfahrt nach Mekka um das Jahr 1200, der dort im Kopf entstanden ist, den er später niedergeschrieben hat und der zu den berühmtesten Gedichtbänden der arabischen Poesie zählt, mit dem Titel, Sie haben ihn genannt, Der Übersetzer der Sehnsüchte. Und dieser Gedichtband erzählt in Gedichtform die Begegnung mit einem sehr schönen persischen Mädchen auf der Pilgerfahrt in Mekka. Das sind Liebesgedichte, die aber zugleich Gedichte an Gott sind. Also die konkrete Geliebte ist immer nur ein Sinnbild für Gott. Denn Ibn Arabi war der Meinung, dass wir Gott nur erfahren können, wenn wir Stationen oder sozusagen Sprossen auf einer Hilfsleiter haben. Und diese konkrete Hilfsleiter ist die reale Existenz, ist das, was uns begegnet. Und das hat ihm den Vorwurf des Pantheismus eingetragen, er würde alles, die ganzen Gegebenheiten, die Phänomene der Welt unter anderem die irdische Liebe vergöttlichen, weil sie ja sozusagen Stufen auf dem Weg zum Göttlichen sind, weil das Göttliche als solches, das abstrakte Göttliche können wir gar nicht als solches erfahren. Wir brauchen das Immanente, wir brauchen die konkrete Welt, wir brauchen die konkrete erfahrene Liebe zu vielleicht einem konkreten Mädchen oder einem konkreten Jungen, um zu erfahren, was die Gottesliebe ist. Ja. Und diese Gedichte zu übersetzen, ist natürlich hochreizvoll, weil sie immer mit diesen verschiedenen Ebenen spielen. Sie haben die konkrete Ebene zu einer konkreten Person, die sogar historisch greifbar ist. Und dann haben sie aber, ist das alles nur eine Metapher, ein Bild für die Liebe zu Gott.
Er war, also Mystiker sagten Sie schon, aber ein Sufi. Also der Sufismus ist eine Strömung des Islam. Vielleicht können Sie gerade mal erklären, wofür die steht.
Ja, also Sufismus ist im Grunde, man kann es übersetzen, als die islamische Mystik. Das heißt, die islamische Gottsuche, das ist eine Strömung, die sich abgrenzt von der streng religiösen Orthodoxie, wie sie uns heute im Salafismus begegnet, die also sehr gesetzestreu ist, die an Äußerlichkeiten festhält. Der Sufismus betont eigentlich die Innerlichkeit. Der Sufi hat eigentlich kein Problem damit gehabt, Wein zu trinken, weil auch die Ekstase im Weinrausch eine Metapher für Gott ist. Also es gibt sogar Sufis, die gesagt haben, wir müssen extra die göttlichen Gesetze brechen, um nicht den Anschein zu erwecken, auf Äußerlichkeiten herumzureiten.
Und wie ist das heute? Also wird Ibn Arabi noch gelesen in der arabischen Welt? Und wie provokant ist das, wenn man den liest? Oder was finden Leser bei dem?
Ibn Arabi wird immer noch gelesen. Er ist sogar in Mode gekommen, denn der Witz ist, schon damals im Mittelalter waren seine Gegner die damaligen Salafisten. Ja, also die Strenggläubigen, die Gesetzesgläubigen, die an den Äußerlichkeiten festgehalten haben. Und heute wird er wiederentdeckt, wird Ibn Arabi, der Sufi und Gottgläubige, wiederentdeckt von säkularen arabischen und muslimischen Intellektuellen, weil er für ein anderes Verständnis des Glaubens steht, für ein Verständnis des Glaubens, das gegen diese strenggläubige, gesetzesgläubige, Scharia-gläubige, gegen diesen Salafismus steht. Und da ist er sozusagen ein Vorreiter von den säkularen, weltoffenen Intellektuellen, die nicht an dieser strengen Scharia-Gläubigkeit festhalten wollen, sondern die arabisch-islamische Welt sozusagen in die Moderne führen wollen.
SWR 2 Tandem heute Abend mit Stefan Weidner, Schriftsteller, Islamwissenschaftler und Übersetzer für arabische Lyrik. Herr Weidner, Sie haben sich in Ihren Aufsätzen nicht nur mit der arabischen Kultur, sondern auch mit Ihrer eigenen Tätigkeit auseinandergesetzt. Sie schreiben da zum Beispiel, Dichtung und Übersetzung ist ein Akt des Glaubens. Des Glaubens woran?
Also es ist ein Akt des Glaubens, einmal an die Übersetzbarkeit, auch des vermeintlich Unübersetzbaren. Es ist aber natürlich auch ein Akt des Glaubens an die Kultur und an die Vermittelbarkeit und an letztlich an so etwas wie den Urgrund in der Sprache. Also dass wir tatsächlich in der Lage sind, uns zu verständigen und dies auch mit der Sprache zu tun. Und dass wir einen Zugriff haben auf andere Erfahrungen, auch aus anderen Zeiten, mithilfe der Sprache. Zumindest einen kleinen Zugriff, zumindest eine Art von Fenster können wir aufmachen.
Mhm. Eines Ihrer, wir haben jetzt ja vor der Musik drüber gesprochen ausführlich, eine Ihrer meistbeachteten Leistungen war die Übersetzung von Ibn Arabis, der Deuter der Sehnsüchte, wie es früher mal hieß, oder in jüngerer Zeit auch bei Ihnen eben der Übersetzer der Sehnsüchte. Wenn der Dichter schon Sehnsüchte übersetzt, was übersetzt dann der Übersetzer?
Ja, der Dichter übersetzt natürlich erstmal das, was sprachlich noch nicht auf der Welt ist. Das, was erst von der Sprache eingeholt werden muss. Die Sehnsüchte, in dem Fall die Sehnsüchte zu Gott, aber vielleicht auch zu Geliebten. Also alles das, was uns bewegt, ohne dass wir es direkt schon in einer adäquaten Formulierung dahin, das, was eigentlich unsagbar ist, das übersetzt zumal der mystische Dichter, der Sufi-Dichter, der mittelalterliche islamische Sufi-Dichter Ibn Arabi. Es geht darum, erfahrbar zu machen, was der Dichter erfahren hat in seiner Begegnung mit diesen unsagbaren Sehnsüchten. Das heißt, wir versuchen auch tatsächlich die emotionale Kraft wieder greifbar zu machen. Und das ist eigentlich das Ziel der Übersetzung. Die Übersetzung würde mich nicht interessieren, wenn es wirklich nur darum ging, wie eine Gebrauchsanleitung für eine Waschmaschine zu sagen, wie das Ding funktioniert. Sondern es muss tatsächlich erfahrbar sein. Mit anderen Worten, die Waschmaschine muss zum Waschen gebracht werden. Nur, dass es halt um Gefühle geht.
Sie sagten gerade, also Sie glauben, also der Akt des Glaubens besteht auch daran, an die Übersetzbarkeit von Texten zu glauben. Aber trotzdem gibt es auch Grenzen, denn es gibt ja, glaube ich, im Arabischen Worte, für die wir gar keine direkte Entsprechung haben.
Ja, die gibt es in allen Sprachen. Das ist ja, darum geht es ja nicht. Also Übersetzung ist ja keine 1:1 Übersetzung. Wie gesagt, das wäre dann die Gebrauchsanleitung, das wäre die Computerübersetzung, die wir in Zukunft haben, sondern Übersetzung ist eine Form des des zum Sprechen bringens, ja, in diesem Sinne. Genau wie eben Arabi die Sehnsüchte sagbar macht, versuche ich das in anderen Sprachen Gesagbare sagbar zu machen. Und sagbar machen heißt in dem Fall tatsächlich, es emotional zum Sprechen zu bringen. Es gibt tatsächlich Texte, wo ich sagen würde, die können wir zwar formal betrachtet übersetzen, aber sie sagen uns nichts mehr. Sie verlieren jeglichen Reiz. Sie können nicht mehr in diesem ursprünglichen Sinne zum Sprechen gebracht werden. Das ist doch auch relativ häufig der Fall. Es hängt aber natürlich immer auch ein bisschen von der Kunst des Übersetzers ab, was er damit macht. Und die Herausforderung besteht eigentlich darin, die Texte zu finden, die einen großen übersetzbaren Gehalt haben und diesen Gehalt auch hinüberzutragen in die neue Sprache. Das heißt, es ist immer auch ein Auswahlprozess. Ich filtere natürlich nicht nur das sprachliche Material eines gegebenen Gedichtkorpus, sondern ich filtere auch das, was überhaupt in diesen gegebenen Gedichtkorpus hineinfällt. Es gibt Texte, die vielleicht in der arabischen Welt gefeiert werden, sehr populär sind, wo ich aber sagen würde, das funktioniert auf Deutsch nicht, das ist einfach nur noch platt, das brauchen wir nicht übersetzen.
Jetzt haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass das Image der arabischen Welt in den vergangenen Jahren ziemlich gelitten hat, muss man schon so sagen. Sie hatten auch vorhin schon mal erwähnt, dass es andererseits durchaus üblich ist, dass arabische Autoren die westliche Literatur und Philosophie kennen, es aber bei uns überhaupt nicht mehr so ist mittlerweile. Wollen Sie das auch ändern mit Ihrer Übersetzerarbeit, da dagegenhalten?
Ja, das ändert sich dann dadurch automatisch, sage ich mal so. Dabei ist es mir natürlich wichtig, dass die Übersetzungen, die ich mache oder die Artikel über diese Literatur, die ich schreibe, dass die natürlich auch von den richtigen Kreisen rezipiert werden. Also es würde mich, ich finde es langweilig, nur für Fachleute zu schreiben, sondern es sollen tatsächlich zumindest die an Literatur, an Lyrik, an Philosophie, am Nachdenken interessierten Menschen, die sollen Zugang dazu haben zu dem, was in der arabisch-islamischen Welt gedacht worden ist und gerade heute auch noch gedacht wird. Denn ich glaube, es kann uns nicht nur auf so eine simple Weise bereichern, sondern es kann auch sozusagen unsere Perspektive um sehr viele Grad verschieben. Wir verstehen uns selber, das ist auch eine Urmotivation von mir selber. Also wir verstehen uns selber, glaube ich, nur dann auch, wenn wir in der Lage sind, uns im Spiegel der anderen zu sehen. Es genügt nicht, sozusagen ein Selbstbild zu haben, was man sich so ausdenkt, sondern man muss den anderen begegnen. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir ihnen zuhören. Und um ihnen zuhören zu können, müssen wir sie lesen.
Was entgeht uns, wenn wir es nicht tun?
Wie gesagt, wir verstehen gar nicht, wer wir selber sind, weil wir uns immer um unsere eigenen Konzepte drehen und gar keinen Vergleichsmaßstab mehr haben. Wir brauchen den anderen als Vergleichsmaßstab, um auch, sei es nur, um festzustellen, dass der andere ja sehr viel von uns übernommen hat und dass vielleicht vieles, was er übernommen hat und was wir an dem anderen so problematisch finden, vielleicht von uns stammt. Dazu zählen viele der problematischen Aspekte der Moderne oder der modernen Kultur und des modernen Wissens, das exportiert wurde in die islamische Welt und nun als negativer Effekt auf uns zurückschlägt. Das kann die Angst vor der iranischen Atombombe, die ein westliches Produkt ist, ebenso sein wie die Angst vor der islamischen Mission. Denn die Mission, die Missionarstätigkeit war eine Tätigkeit der Christen, die Christen in die islamische oder in die asiatische Welt getragen
mit
haben.
Mit höchster Brutalität.
Mit höchster davon. Brutalität. Und das haben die Muslime übernommen. Die Vorstellung, dass Salafisten auf deutsche Einkaufsstraßen gehen und dort den Koran verteilen, so wie die Missionare die Bibel verteilt haben, ist eine nach klassischem islamischen Verständnis völlig absurde Vorstellung. Der Koran ist kein Buch, das man einfach so liest. Gerade der Ungläubige sollte dieses Buch gar nicht anfassen oder wenn, dann bitte nur mit nach sehr gründlichen Reinigungen. Mit anderen Worten, das ist eine Art der Religionspropaganda, die eindeutig vom westlichen Christentum geprägt worden ist und die uns jetzt negativ wieder einholt. Sowas muss man erstmal begreifen lernen und das können wir natürlich nur, wenn wir uns mit diesen Literaten, vor allem auch den Intellektuellen, gerade auch den kritischen Intellektuellen, die uns sowas dann erzählen können, auseinandersetzen.
Heute in SWR 2 Tandem zu Gast war Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Schriftsteller, Übersetzer. Seine, was wir auch besprochen haben, komplette Ausgabe von Ibn Arabis, der Übersetzer der Sehnsüchte, ist bei Jung und Jung erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Weidner.
Gerne.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Nadja Ode. In der Technik war Marc Löffler. Die Musikauswahl hatte Moritz Schilius. Und am Mikrofon war Fabian Elsesser.